Hallo und herzlich willkommen zu Direkt aus Kurdistan. Mein Name ist Julia und mein heutiger Gast ist Amelie Hartmann vom Deutschen Konsulat in Erbil.
Hallo Amelie.
Hi Julia.
Schön, dass du da bist. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke.
Auch wenn ich weiß, dass es ein bisschen, wie du mir erzählt hast, dass ihr ein bisschen ausgangs nicht so oft raus könnt und so aus eurem Compound.
Danke, ja, dass du kommen konntest. Kann man so sagen. Also wir müssen tatsächlich immer unsere Termine vorher ankündigen, innerhalb von 24 Stunden in der Regel, und dann können wir aber auch durchaus rausgehen, sonst nicht.
Okay. Ja, weis mich mal ein, wer bist du, was machst du im Deutschen Konsulat in Erbil?
Ja, also ich arbeite als Referentin für Politik, Wirtschaft und Humanitäres im Deutschen Generalkonsulat hier in Erbil, und das mache ich jetzt schon seit einem Jahr. Und eigentlich normalerweise arbeite ich im Auswärtigen Amt. Also ich habe, bevor ich hergekommen bin, 3 Jahre in Berlin, wir nennen das in der Zentrale, gearbeitet. Und das ist jetzt mein erster Auslandsposten. Genau, ich bin in dieser sogenannten Diplomatinnenlaufbahn und komme alle 2 bis 3 Jahre an einen neuen Posten.
Okay, und wie gefällt es dir bisher so?
Ja, es ist natürlich ziemlich aufregend, so als ersten Posten gleich das etwas zu haben, was wir intern noch als Krisenposten behandeln. Das ist auch der Grund dafür, weshalb wir hier so wenig rauskommen, weil für uns ist offiziell noch ein sogenannter Krisenposten, bei dem man gewissen Einschränkungen, sage ich mal, unterliegt. Das liegt daran, dass wir die Sicherheitslage hier immer noch als relativ angespannt eingestuft haben, und das ist dann damit verbunden, dass wir halt auf dem Compound wohnen. Wir wohnen da in Containern, die sind gehärtet, und wir sind umgeben von T-Walls und Stacheldrahtzaun und fahren nur in gepanzerten Fahrzeugen rum. Und genau, das Ganze wird aber jetzt absehbar gelockert. Wahrscheinlich im nächsten Jahr, so ungefähr im Juli nächstes Jahr, wird das alles so ein bisschen geändert. Dann ziehen wir wahrscheinlich auch raus außerhalb des Compounds, und dann werden ein paar von diesen ganz krassen Sicherheitsvorkehrungen wahrscheinlich auch etwas gelockert. Aber wie genau, das wird sich noch herausstellen.
Okay, weil es schon lange keine Vorfälle mehr gab. Gab es denn schon mal irgendwelche Vorfälle in der
hier jetzt noch nicht in dem Sinne? Nee, also das ist, glaube ich, auch im Zuge von von der Ausbreitung vom Islamischen Staat 2014 ist das alles hier wieder angezogen worden, und daher kommen jetzt auch viele von diesen Sicherheitsbestimmungen, die jetzt, wie gesagt, langsam wieder gelockert werden. Und wir sind aber im internationalen Vergleich, muss man sagen, gar nicht so streng. Also es gibt noch andere Nationen, die hier vertreten sind mit Generalkonsulaten, die teilweise noch krassere Einschränkungen haben. Also vor allen Dingen die USA, aber auch die Briten. Und dann gibt es andere Konsulate, die sind dann vergleichsweise aber auch noch lockerer als wir. Und manche, zum Beispiel das Generalkonsulat der Niederlande, jetzt nur als ein Beispiel, die behandeln das sogar als sogenannten Familienposten. Das heißt, die hier entsandten DiplomatInnen können sogar ihre Familien mitnehmen und ihre Kinder.
Es kommt wahrscheinlich auch auf die Beziehungen drauf an, oder? Was das Land mit im Irak hat.
Ja, wahrscheinlich auch. Ja. Beziehungsweise wie halt so die eigene Einschätzung ist von den jeweiligen Außenministerien, inwiefern das hier für die Leute, die hier entsendet sind, noch gefährlich ist oder nicht. Und ja, das ist sicherlich dann auch teilweise ist die Einschätzung einfach ein bisschen anders, sage ich mal. Also zumindest seit ich hier bin, das ist jetzt ja wie gesagt erst ein Jahr, da gab es jetzt in dem Sinne keinerlei Vorfälle, die internationale Gemeinschaft hier betroffen hätte. Aber wie gesagt, man weiß ja nie, und es kann ja auch deshalb sein, weil eben halt diese Sicherheitsvorkehrungen da sind und das natürlich dann auch das Gelegenheitsfenster so ein bisschen einschränkt für potenzielle Anschläge.
Ja. Und wie sieht deine Arbeit genau aus? Was machst du so tagtäglich?
Ja, also ich bin, wie gesagt, hauptsächlich bin ich für Politik zuständig. Das heißt, ich verfolge die politische Lage hier vor Ort. Wir führen viele Gespräche mit Leuten hier, also entweder mit PolitikerInnen, aber auch mit AktivistInnen, mit Leuten, die irgendwie MitarbeiterInnen sind von irgendwelchen wichtigen Persönlichkeiten. Wir sprechen mit JournalistInnen, zum Beispiel nicht mit dir. und vernetzen uns einfach so ein bisschen. Und natürlich vertreten wir dabei auch immer so ein bisschen unsere eigenen, sag ich mal, Werte und Interessen vor Ort. Also wir haben halt so ein paar, ich sag mal, politische Schwerpunktthemen, die uns hier besonders beschäftigen. Da gehört natürlich zum einen, das ist ja auch weltweit so, der Kampf gegen Klimawandel dazu und die negativen Folgen des Klimawandels. Das ist auch hier auf der politischen Ebene relevant. Also wir setzen uns zum Beispiel dafür ein, dass hier auch so Klimathemen ernst genommen werden. Ist ja gerade hier in Irak ein großes Thema. Ist ist ja das Land, ich glaube, was am fünftmeisten in der Welt vom Klimawandel, von den Folgen des Klimawandels betroffen ist. Dann haben wir politisch gesehen auch einen großen Schwerpunkt auf dem Schicksal der jesidischen Gemeinschaft. Mhm. Denn mit dem schrecklichen Völkermord, den es hier gab, vor mittlerweile 9 Jahren, ist die jesidische Gemeinschaft einfach bis heute besonders davon negativ beeinträchtigt. Und es gibt ja immer noch wahnsinnig viele Binnenvertriebene und deren Situation bessert sich nicht. Und da müssen langfristige Lösungen gefunden werden. Und für sowas setzen wir uns dann auch ein. Und dann stimmen wir uns zum Beispiel mit anderen Vertretungen hier vor Ort ab und machen dann gemeinsame Ansprachen gegenüber der Regierung. Und wir fördern hier auch ganz viele Projekte in dem Bereich. Und das betreue ich auch zum Teil mit. Also zum Beispiel, die deutsche Regierung gibt hier halt ziemlich viel Geld aus, einmal für Stabilisierung, aber auch nach wie vor für humanitäre Hilfe und natürlich auch Dinge wie Entwicklungszusammenarbeit und das versuchen wir alles ein bisschen politisch mit zu begleiten und uns um die Umsetzung hier zu bemühen, auch wenn das zum Teil natürlich direkt dann aus der Zentrale in Berlin mit betreut wird, aber wir sind halt jetzt sozusagen die Vertretung vor Ort und wenn hier irgendwas eingeweiht wird oder wenn irgendwelche Herausforderungen sind bei dem Aufbau von Projekten, dann sind wir hier halt mit dabei und sind hier die AnsprechpartnerInnen vor Ort. Das mache ich auch. Und dann haben wir auch hier eine große deutsche Gemeinschaft vor Ort. Das ist auch so ein Teil meiner Arbeit, dass wir uns mit denen vernetzen. Wir haben hier so Mittelorganisationen wie den DAD, wie das Goethe-Institut, die GIZ als Durchführungsorganisation und so weiter und so fort. Und mit denen treffen wir uns auch regelmäßig und sind auch für die da, wenn die Probleme haben und einer politischen Flankierung bedürfen bei irgendwelchen Themen, die zum Beispiel hier in der Auseinandersetzung mit der hiesigen Regierung haben. Und da sind wir auch dann dafür da. Genau, das ist auch noch ein Schwerpunkt. Und dann ein weiterer großer Schwerpunkt. Meine Arbeit ist hier die Vorbereitung von Besuchsreisen. Wir bekommen hier ganz schön viele wichtige, hochrangige Persönlichkeiten aus Deutschland zu Besuch. Mhm. Also jetzt ganz konkret hatten wir, das war der hochrangigste Besuch, seit ich da war, im März die deutsche Außenministerin, meine Chefin sozusagen, war hier. Die hat 4 Tage lang Irak bereist und davon war sie den Großteil der Zeit in der Region Kurdistan-Irak. Und das haben wir alles vorbereitet, haben hier die ganze Delegation, das waren über 60 Leute, die mit waren, die Frau Baerbock begleitet haben.
Ah, die war mit den Tekal, oder?
Ja, die hat unter anderem genau Düsen und Tubal Tekal mitgebracht. Da haben wir auch das Projekt von denen eins der Projekte von denen angeschaut.
Scoring Girls.
Genau, hat sogar in die Tagesschau geschafft.
Ja. Ja. Ja, cool, interessant. Okay, ja, dann auf jeden Fall bist du sehr im öffentlichen Leben, obwohl du auf einem Compound wohnst. Dann gibt es wahrscheinlich doch viele Treffen. Und ihr habt mir ja erzählt, dass ihr trotzdem viel rumkommt, so du und Sven vor allem.
Also genau, ich vor allen Dingen gemeinsam mit dem Generalkonsul beziehungsweise dem stellvertretenden Generalkonsul. Wir sind, glaube ich, schon diejenigen hier vom Generalkonsulat, die am meisten halt auch vom Land sehen, weil wir dauernd natürlich einmal müssen uns vernetzen mit der hiesigen internationalen Gemeinschaft, aber wie ich gerade erklärt habe, ja auch der lokalen Bevölkerung sozusagen müssen wir irgendwie hier viel raus und dann machen wir auch viele Dienstreisen, was auch cool ist. Mhm. Also ich habe schon echt relativ viel von der Region Kurdistan-Irak gesehen und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen das Highlight, sag ich mal, von meinem Job hier.
Aber das Konsul heißt, dass es dann nur in Kurdistan ist, richtig? Weil es gibt noch eine Botschaft in Bagdad wahrscheinlich.
Genau. Ne? Ja. Unsere Botschaft in Bagdad, die ist halt zuständig für den ganzen Zentralirak und dann auch die umstrittenen Gebiete. Und wir hier machen wirklich nur, was die Region Kurdistan-Irak betrifft, also Erbil, Dohuk, Suli und Halabja.
Mhm. Okay.
Genau.
Okay, verstehe. Und wie kommst du so zurecht mit der Kultur, mit den kulturellen? Weil ich meine, vor allem auch, wenn man irgendwelche hohen, da wird es ja wahrscheinlich dann immer, da sieht man das dann immer, da macht man sich dann oft so Gedanken. Also ich mache mir auch immer oft so Gedanken, wenn ich irgendwelche Leute kennenlerne, die ein bisschen politisch oder so, wie ich jetzt reagieren soll und was ziehe ich an und keine Ahnung. Also ich meine, bei dir wird es wahrscheinlich jetzt schon, aber wie war es am Anfang so?
Ja, klar, man kommt hier erstmal an und hat natürlich keine Ahnung und ist dann erstmal so ein bisschen, also habe ich zumindest so gemacht, ich bin erstmal angekommen, erstmal so ein bisschen geguckt und dann versucht mich halt so ein bisschen daran zu orientieren, was ich so an anderen gesehen habe. Ne?
Vor allem als Frau auch, ne?
Ja, klar, also ich habe mir zum Beispiel überlegt, so ja, wie lang sind die Kleider und Röcke, die man hier trägt und wie viel Haut darf man zeigen und keine Ahnung, schon so Fragen wie, darf man jetzt Handschütteln oder so, das war mir vorher alles nicht so klar. Im Endeffekt kann ich jetzt so sagen, also zumindest war es bisher so, dass also mir ist nur ein einziges Mal passiert, dass mir jemand nicht die Hand schütteln wollte und sonst haben mir immer alle, also alle Männer, die ich getroffen habe, ich treffe super viele halt männliche Kontakte hier, weil die sind natürlich wir weltweit, aber hier halt auch überrepräsentiert in den öffentlichen Bereichen und mein Eindruck, also kann natürlich auch sein, dass vielleicht mir gegenüber einfach nochmal, dass man ein bisschen anders behandelt wird, wenn man halt hier auch so als internationale Vertreterin dann so auftritt, aber mir ist zumindest noch nicht passiert, dass jetzt irgendjemand mich da zumindest so im direkten Austausch komplett anders behandelt hätte als ein Mann. Mhm. Aber kann natürlich auch so ein bisschen dieser, man ist ja schon hier auch in einer privilegierten Position, ne? Also ja. Heißt jetzt nicht, dass es anderen Frauen genauso geht wie mir.
Ja. Und du hast sonst, ansonsten hast du keine Probleme gehabt bisher oder so?
Nee, eigentlich nicht. Also ich finde es irgendwie total krass, wie offen und freundlich und zugewandt die Menschen hier sind. Ich hatte auch irgendwie den Eindruck, dass, also hört man auch immer, aber es ist auch wirklich mein persönlicher, subjektiver Eindruck, dass die Menschen so allem, was mit Deutschland zu tun hat, so super positiv und aufgeschlossen gegenüberstehen. Das ist ja sicherlich auch nicht weltweit so. Mhm. Und aber hier total. Und dadurch, dass ich dann hier sozusagen so ne, auftrete als Vertreterin von Deutschland, wird man halt mit dieser Sympathie, die es irgendwie dem Land und den Beziehungen zwischen der Region Kurdistan und Deutschland betrifft, wird man halt dann konfrontiert und das ist halt irgendwie total angenehm. Also ich hatte jetzt noch nie den Eindruck, dass ich irgendwo hinkomme und dann erstmal so negative Vorbehalte waren. Im Gegenteil, man bekommt ganz viele so Vorschusslorbeeren sozusagen. Mhm. Und das ist ein sehr angenehmes Arbeiten hier und das ist, glaube ich, auch besonders. Und wir haben auch hier unheimlich guten Zugang auch zu allen politischen Stellen. Also wir werden hier auch total hochrangig wahrgenommen, wenn wir Anliegen haben. Da bekommt man eigentlich immer Termine auch auf MinisterInnen-Ebene oder noch höher und kann hier wirklich auch politisch dann auch viel erreichen, weil auch viel einfach Goodwill vorhanden ist, den wir dann auch, also wir nutzen das jetzt nicht immer, aber wenn es mal irgendein Anliegen gibt, irgendein Thema, dann ist in der Regel eigentlich, dass es positiv aufgegriffen wird und das macht schon Spaß so in dieser diplomatischen, konsularischen Arbeit. Man hat irgendwie das Gefühl, dass man halt durchdringt mit seinen Themen und das heißt nicht, dass alles hier super läuft, ne? Also ich finde auch, wie du das siehst, hier so in so einer, als Journalistin, ne, habt ihr vielleicht auch die negativen Seiten der Entwicklung der letzten Jahre auch mitbekommen. Also es gibt ja durchaus Einschränkungen beim Thema Pressefreiheit. Ne? Es gibt inhaftierte Journalistinnen, da haben wir uns ja auch letztens drüber unterhalten. Das ist natürlich insgesamt ein negativer Trend und das thematisieren wir dann auch gegenüber der Regierung hier. Aber in Einzelfällen kann man dann schon manchmal auch versuchen, was zu erreichen, auch für die betroffenen Personen.
Ja, vor allem für lokale Journalisten, denke ich. Es ist noch viel extremer. Also was wahrscheinlich mir einfach passieren könnte, dass ich aus dem Land einfach verwiesen werde. So. Aber also ich glaube nicht, dass ich irgendwie lange im Gefängnis enden würde hier, falls ich irgendwie sensible Themen ansprechen würde. Aber ja, vor allem lokale Journalisten, da merkt man schon, dass die erstens vorsichtig sind und wenn sie nicht vorsichtig sind oder wenn sie es halt dann trotzdem tun,
dann spüren sie die Folgen.
Ganz genau, ja. Dann werden sie natürlich schon festgenommen oder ja, das ist natürlich schon nochmal was anderes hier, das stimmt schon. Mhm. Aber gut, also ich meine, es ist halt trotzdem auch bekannt, ne, die Probleme vom Land so.
Ja, klar, ja, es sind ist nicht alles positiv, ne? Aber grundsätzlich gilt, glaube ich, schon noch, dass es hier im Vergleich zum Zentralirak halt viele Dinge immer noch besser laufen. Ne? Und es bleibt halt nur zu hoffen, dass sich das nicht quasi negativ angleicht, ne? Sondern dass man hier weitermacht und eher ne, noch fortschrittlicher, noch freier, noch offener wird und eben nicht den entgegengesetzten Weg einschlägt. Und
Ja, die Wahlen sind ja angesetzt, ne, für nächsten Februar oder so.
Ja, wobei der finale Termin steht ja immer noch nicht fest, aber es wäre natürlich jetzt gut, wenn das endlich mal final festgelegt würde. Deswegen grundsätzlich, glaube ich, schon gut, dass es das jetzt geben wird, aber wenn man es sich mal in der Gesamtschau ansieht, dann ist es ja eigentlich fast anderthalb Jahre zu spät.
Ja.
Muss man ja auch mal so sehen, ne, und es war schon, als ich hier ankam, das große Thema ja Regionalwahlen, wann finden sie statt, werden sie stattfinden und jetzt bin ich schon ein Jahr hier und Sie haben immer noch nicht stattgefunden. Ja. Und ich hoffe halt, dass ich bleibe ja noch ein Jahr. Also wir machen mir maximal 2 Jahre Standzeit. Und ich hoffe sehr, dass bevor ich gehe, diese Wahlen endlich stattgefunden haben.
Damit du noch mal ein bisschen, damit noch ein bisschen Spannung reinkommt. Ja, diese ganzen Plakate sieht man ja schon, hat er ja schon aufgehängt, Barzani.
Ja, habt ihr das wahrgenommen?
Also wir reden viel drüber. Also weil halt die Leute hier so, klar Medida und so, also wir reden da schon drüber. Die meisten sagen, es ist sehr ungewöhnlich. Mhm. Also sie haben sowas noch nicht gesehen. Vor allem habe ich in Sulaimania eins gesehen.
Ach echt?
Du fährst rein und dann das gleiche blaue Plakat.
Mhm. Interessant.
Riesig, was ich noch nie gesehen habe. Also ich habe noch nie sein Gesicht irgendwo in Sulaimania, und ich habe da ja gelebt ein Jahr, und ich habe das wirklich noch nie gesehen. Also es hat mich total, ich bin so im Sitz, und dann habe ich zu meinem Kumpel ich gesagt, so, was, hast du das gesehen? Er hat es nicht mal gesehen, so. Ja, total, also total ungewöhnlich. Ja. Also alle reden drüber, so ein bisschen zu Hause versteckt reden Leute drüber. Wir waren auch in Duhok, da haben auch Leute drüber geredet, was ja anscheinend ein bisschen ungewöhnlich auch ist, weil in Duhok ja sehr Barzani, pro Barzani ist. Mhm. Anscheinend haben die da immer die meisten Wähler, Saho, Duhok und so.
Ja.
Also ich denke, dass die Kritik groß ist im Moment oder schon seit einer Weile. Und ich denke, er muss einfach Werbung machen. Mhm. Er muss einfach jetzt schon anfangen irgendwie. Oder
ja, zeigt, glaube ich, schon einfach, dass jetzt so ein bisschen der Wahlkampfmodus langsam losgeht.
Ja.
Und sich da zumindest die eine Seite schon mal versucht aufzustellen. Und ich nehme mal an, dass die anderen Parteien dann vermutlich ja auch bald nachziehen werden.
Ja, ich denke auch.
Ja. Bleibt natürlich zu hoffen, dass es dann während dieser Vorbereitung und während des Wahlkampfes dann halt das politische Klima nicht noch weiter vergiftet wird, weil das ist ja jetzt schon zum Teil wirklich sehr negativ, wie sehr sich da die kurdischen Parteien untereinander streiten und wie schlecht das ja im Endeffekt auch für die gesamte Region ist, ne? Weil ja dadurch, wenn man eben nicht zusammen gemeinsam die eigenen Interessen vertritt, dann werden die natürlich in Bagdad auch weniger wahrgenommen. Und das ist unterm Strich eigentlich für alle Seiten schlecht, wenn diese Zwistigkeiten weitergeführt werden.
Ja, ist total unseriös einfach, oder? Also die Region ist eh schon nicht groß.
Ja.
Und dann hört man immer so, die Kurden hätten gern ein großes Kurdistan, aber kriegen es nicht mal irgendwie im Irak hin so. Also vor allem tut es mir weh für die Leute, so, also vor allem die darunter leiden.
Man fragt sich schon so, also ich jetzt so als so eine externe Beobachterin der Situation, ich verstehe es zum Teil einfach nicht, warum man sich da nicht im Sinne der Sache und im Sinne auch der gemeinsamen Anliegen, die man ja durchaus hat, nicht weiter zusammenreißt. Und anscheinend geht es halt nicht. Und da kann man natürlich ermahnen und bitten und darauf verweisen, dass es für alle Seiten besser wäre, wenn. Aber wenn diese Botschaft halt nicht ankommt und da weiter halt immer nur so die eigene kleine sozusagen Brille aufgesetzt wird, dann kann man da auch nicht
viel erreichen. Was denkst du, wo das Problem ist?
Wahrscheinlich, also so wie ich das jetzt beurteilen würde, ist da auch viel einfach auf persönlichen Animositäten beruht. Also viele, gerade der, ja, ich sag mal, der Politiker, die jetzt halt so am Zuge sind, die haben anscheinend nicht so das langfristige Interesse, ich sag mal so, vor Augen, sondern es geht dann irgendwie eher darum, was ist kurzfristig für mich gut, und dann hat man auch vielleicht so ein Nullsummenansatz, dass man denkt, alles, was ich der Gegenseite schenke, geht mir abhanden, anstatt halt so, was wir halt irgendwie immer sagen, man müsste ja versuchen, gemeinsam den Kuchen für alle größer zu machen, und so ist hier das Denken anscheinend nicht, und das ist irgendwie schon frustrierend so zu sehen, vor allen Dingen, weil, wie du auch gerade gesagt hast, am Ende leidet halt wirklich die Bevölkerung darunter, ne? Und die Menschen, die hier leben, weil es für die halt schlechter wird.
Glaubst du, dass es irgendwie was mit dem, also weil du gesagt hast, persönliche Animositäten, also spielst du ein bisschen auf dieses tribale System an, darauf? Also ich denke schon, dass es, also ich weiß nicht, als ich in Sulaimania war, als ich ankam, war so genau dieser Streit in der Familie Talabani, wo dann der Lahur, wo der Lahur abgesetzt wurde, und dann irgendwie Buffel, Talabani an die Macht kam, Und genau, Rubat und Buffel, die zwei Brüder, so sich dann das so geteilt haben und mhm. Lahur abgesägt wurde so. Und ich habe dann irgendwie so Sachen mitbekommen, irgendwie über, weil seine Kinder in der französischen Schule waren und ich kannte Leute von der mhm. französischen Schule und die haben mir dann so erzählt, ja, da ist Armee überall im Haus und so. Also die haben halt auch alle ihre eigene Armee, ne? Wo du dir so denkst, so, die sind eine Familie, die arbeiten mhm. zusammen in einer Partei und jeder hat dann seine eigenen Soldaten. Mhm. Das muss man sich also einfach mal sowas vorstellen, sowas. Also sowas habe ich noch nie gehört in meinem Leben so irgendwie.
Ja, wenn man halt so aus Deutschland kommt jetzt in meinem Fall, ja. Weiß nicht, wenn man halt zumindest sozialisiert wurde, dann ist das schon schockierend.
Ja.
Und bei uns wäre sowas halt nicht drin.
Also ich denke, dass es nicht anders ist hier. Hier in Erbil. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es anders ist. Weil das halt auch immer so öffentlich ausgetragen wird und so, ne? Also ich habe dann immer, die haben dann immer so erzählt, ja, hast du das Facebook-Video gesehen und so, wo der so eine Ansage gemacht hat? Und ich dachte mir auch so, wow, das ist schon wirklich so, das hört sich an wie so bei Familienstreit bei mhm. mir irgendwie, also nicht bei mir jetzt, aber halt so hört sich das ein bisschen an irgendwie so, dass es einfach so ausgetragen wird so. Ja, das ist schon.
Ja, viel weniger so, ich sag mal, normal institutionalisiert wie bei uns, ne? Und voll. Ganz viel hier anscheinend basiert ja auch auf diesen Familienstrukturen und das ist sicherlich dann auch irgendwie ein Stück weit einfach, wie das halt historisch so gewachsen ist, ne? Und kann man vielleicht jetzt auch nicht alles irgendwie erwarten, dass das sich von heute auf morgen ändert, ne? Aber es wäre ja trotzdem schön, wenn irgendwie die Beteiligten erkennen würden, dass halt solche. In dem Fall sogar intrafamiliären Streits, die da ausgetragen werden und die sich in einem politischen Raum abspielen, dass die letztendlich für alle eigentlich zu negativen Konsequenzen führen und deswegen eigentlich gar nicht da ausgetragen werden sollten.
Ja, das stimmt. Naja. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Ich würde gerne noch, dass du mir ein bisschen über deine Person erzählst. Also warum Diplomatin, wie kam es dazu? Zu Diplomat oder was, warum war das dein Wunsch?
Ja, ich wollte es ehrlich gesagt schon immer. Ich habe als Jugendliche schon, kennst du so Model United Nations gemacht? Das sind so Planspiele von Vollversammlungen der Vereinten Nationen. Da spielt man so, dass man Diplomatin ist und kriegt dann so ein Land zugeteilt, das man vertritt und muss dann irgendwie sich zu einem bestimmten Thema halt, das geht dann meistens über so mehrere Tage, muss man dann eine gemeinsame Resolution entwerfen und am Ende wird die dann meistens auch immer noch zu den richtigen Vereinten Nationen geschickt und das gibt es halt ganz viel in Schulen, das gibt es auch an Unis und es gibt weltweit solche Planspiele, es gibt so eine richtige Community.
Okay.
Das habe ich schon gemacht, seit ich irgendwie 14, 15 war.
Okay.
Jedes Jahr und habe das auch mitorganisiert, da aus der Stadt, aus der ich komme, gab es das und daher wusste ich schon immer, dass es halt diesen Job gibt. Bei vielen ist es ja, glaube ich, gar nicht klar, was das Auswärtige Amt ist und was DiplomatInnen eigentlich machen. Das hatte ich halt schon relativ früh sozusagen, dass ich wusste, okay, da gibt es halt so die Vereinten Nationen und da ist jedes Land vertreten und die sitzen in New York und die unterhalten sich über die großen Probleme der Menschheit. Mhm. Und genau, und dann habe ich aber erstmal studiert. Also im Auswärtigen Amt ist es so, wenn du in diese Laufbahn, in der ich jetzt bin, wenn du da rein möchtest, dann musst du erstmal ganz normal studieren bis hin zum Master und nach dem Master kann man sich dann bewerben, was ich auch getan habe, wobei ich jetzt nach meinem Master tatsächlich erstmal ein paar Jahre gearbeitet habe.
Also, was hast du studiert?
Studiert habe ich Ethnologie und dann Soziologie und Politikwissenschaften, also so typische Sozialwissenschaften im Endeffekt. Genau. Und dann habe ich erstmal ein paar Jahre in London gearbeitet, so ein bisschen in der Finanzbranche. Im weitesten Sinne so mit Beratung und Investmentfirmen. Und dann habe ich dann aber dem Ganzen den Rücken gekehrt und habe mich dann endlich beim Auswärtigen Amt beworben, was ich eh schon immer machen wollte. Und als ich dann 29 war, bin ich dann ins Auswärtige Amt gekommen.
Aha, okay.
Ja.
Gut, das war, vielen Dank. Vielen Dank fürs Herkommen. Vielen Dank, dass du uns besucht hast hier in Empire Towers.
Ja, auch ganz cool, hier mal in so einem Studio zu sitzen.
Ja, ne? Auch wenn es ein bisschen heiß ist, aber...
Tja.
Ja, cool. Cool, cool, cool. Vielen, vielen Dank.
Den Direkt aus Kurdistan Podcast gibt es jetzt auch auf Spotify, iTunes und auf unserer Website kurdistanin.net.